Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ich bin Luise, ich bin 27 und Gamechangerin bei Trimoni. Das ist die zweite Folge, die wir zu ADHS drehen. Vielleicht habt ihr die letzte Folge mit Emil bereits gehört. Und heute möchte ich mit Jörn über meine Erfahrungen mit ADHS sprechen und so nochmal eine andere Perspektive reinbringen. Ich bin ein bisschen nervös und rede deswegen vielleicht etwas schnell, aber das passiert halt manchmal.
Hi, ich bin Jörn, bin 48, bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut in eigener Praxis und ich freue mich mit dir heute die Folge aufzunehmen. Aufgeregt bin ich immer. Der Schwerpunkt heute bei dem Thema ADHS ist, wollten wir nicht darauf legen, nochmal über Diagnosekriterien und so zu reden, sondern ein bisschen mehr soll es um deine Geschichte gehen. Mhm. Genau. Und wir wollten vielleicht nochmal ein Stück drauf schauen. Was wir immer so feststellen, ist, dass das ja die Verteilung ist eh so, dass ungefähr 4 bis 5 Mal mehr Jungs diagnostiziert werden. Aber zusätzlich werden Mädchen auch oft übersehen. Und da wollten wir auch ein bisschen drüber reden. Wann wurde es bei dir diagnostiziert? Oder wie ging es bei dir los, dass du irgendwie, vielleicht das Wort ADHS das erste Mal irgendwie gehört hast? Oder dass jemand dir gesagt hat, bei dir ist aber irgendwie was anderes?
Also ich hatte das große Glück, dass meine Mama ist Erzieherin und arbeitet schon sehr lange in der Kindheitsbildung, also Kindergarten und auch Grundschule. Mhm. Und die hat mit meiner Klassenlehrerin in der ersten Klasse Probleme gehabt, weil die sich immer darüber beschwert hat, dass ich sehr auffällig im Unterricht bin. Und meine Mama ist dann zu unserer Kinderärztin gegangen. Mhm. Und ich hatte das große Glück, ich hatte eine wirklich sehr gut gebildete Kinderärztin, die sich schon mit dem Thema ADHS beschäftigt hatte. Ja. Und sie hat dann gesagt, also ich bin mir ziemlich sicher, dass ihre Tochter ADHS hat. Mhm. Ich würde sie einfach mal zu einem Experten in Wiesbaden schicken. Mhm. Und so habe ich meinen Psychologen Dr. Peer damals kennengelernt. Und habe dann die Diagnose ADHS zwischen dem Alter von 6 und 7 bekommen in der ersten Klasse. Ja. Habe dann auch die medizinischen Tests gemacht für die Vergabe von Medikamenten und habe dann angefangen, Medikamente zu nehmen. Bin aber gleichzeitig noch in eine Kinder-ADHS-Gruppe gekommen und für meine Mama gab es eine Gruppe für Erwachsene, deren Eltern, eine Elterngruppe für Eltern mit Kindern, die ADHS haben, damit die sich auch austauschen können. Mhm. Und in der ersten, Gruppensitzung war das ganz Besondere, dass mein Arzt den Eltern einen Brief vorgelesen hat aus der Sicht von einem Kind, das ADHS hatte. Mhm. Und alle Eltern in der Gruppe haben extrem weinen müssen, weil die da zum ersten Mal gehört haben, wie das aus der Sicht des Kindes ist. Weil natürlich ist es auch für Eltern schwer, wenn ein Kind ADHS, also diese Diagnose bekommt. Ja. Vor allem zu der Zeit damals, weil es damals noch überhaupt nicht so viele Hilfestellungen gab. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre her.
Ja, ja. Und also die erste Sitzung war mit euch allen, also Eltern und Kindern?
Nee, wir waren in der Zeit in so einem Raum, wo wir uns als Kinder kennenlernen durften und über unsere Erfahrungen reden konnten. Mhm. Und meine Mama hat dann nach draußen auf mich gewartet. Mhm. Also ich erinnere mich an die Gruppensitzung, aber ich erinnere mich nicht daran, an dieses erste Gespräch mit meiner Mama danach.
Ja.
Und meine Mama hat gesagt, dass ich danach, das ist ihr ganz klar noch vor Augen, dass ich zu ihr gerannt bin und in ihre Arme gesprungen bin mit den Worten, Mama, ich bin ja gar nicht alleine, ich bin nicht die Einzige, die das hat. Da sind noch ganz andere Kinder, die so sind wie ich. Mhm. Und es hat sie total berührt.
Mhm. Krass, eine schöne Erfahrung für dich. Ne?
Mhm. Ich hatte sehr großes Glück mit diesem Psychologen und diesem Arzt spezialisiert auf ADHS. Ich bin auch jahrelang zu dem gegangen, bis ich, glaube ich, 21 war ungefähr. Mhm. Mhm. Also der hat mich wirklich meinen gesamten Jugendweg begleitet.
Mhm. Cool. Und hast du, also das war ja in dem Sinne jetzt nicht Psychotherapie, ne, sondern das war also Gruppe oder medikamentöse Behandlung. Hast du noch Therapie gemacht oder war das so ausreichender?
Also ich hatte Therapiesitzungen sowohl solo als auch in der Gruppe bei Dr. P. Und dann gleichzeitig noch die Medikamente.
Und die hat er auch verschrieben, also er ist Psychiater?
Genau, Psychiater.
Ja. Okay. Ja.
Also spezialisiert halt auf den Bereich ADHS.
Es gibt ja drei Typen von ADHS. Der erste ist quasi so vom hyperaktiven Typ. Mhm. Das zweite ist ja unaufmerksam und das dritte ist dann irgendwie die Mischform. Mhm. Du hast gesagt, dass du eher auffällig warst. Mhm. Also eher quasi Typ 1, wenn man es so sieht.
Tatsächlich eher Typ 3, aber das Auffällige war natürlich die Hyperaktivität.
Okay. Und das war quasi der Aufhänger, dass die Lehrerin sich irgendwie, weiß nicht, gestört gefühlt hat.
Ja, über mich beschwert hat.
Beschwert hat, okay.
Sie wollte tatsächlich, dass ich auf eine Sonderschule komme.
Oh, okay. Und du hast aber 4 Jahre mit ihr verbracht. Mhm. Und ging das dann irgendwie besser? Oder also so mit, weiß ich nicht, Tabletten, Training und so weiter?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ein großer Hilfsteil ist auch gewesen, dass meine Eltern hinter mir gestanden haben sowohl mein Vater als auch meine Mama, weil mein Papa ist jemand gewesen, der hat jedes Mal, wenn die Lehrerin sich darüber beschwert hat, dass ich so wild bin, gesagt hat, naja, aber sie ist eben auch ein Kind, dann haben sie doch einfach mal ein bisschen Verständnis, und meine Mama, die halt sehr für meine Diagnose gekämpft hat und dafür, dass ich trotzdem nochmal in den Schulalltag integriert werde.
Ja, wie ist denn dein Bild von ADHS? Was ist das für dich? Hast du da eine Idee entwickelt?
Es ist sehr ambivalent. Also auf der einen Seite ist es natürlich etwas, das mir viele Schwierigkeiten bereitet hat. Mhm. Sowohl in der Schule als auch in Freundschaften. Mir ist immer sehr schwer gefallen, Freunde zu finden, weil ich eben sehr extrem schnell bin. Also sowohl
unterbreche mich nochmal, also natürlich dich, aber ich würde nochmal eine Frage vorschicken, weil dann wäre doch nochmal spannend, drüber zu reden, wie macht sich das bemerkbar vielleicht? Also was wären, wenn man jetzt in so einem Sprech ist, was sind die Symptome für dich von dem ADHS? Die sich dann eben auswirken auf verschiedene Sachen.
Also für mich ist ADHS einfach extrem viel innere Unruhe. Mein Kopf ist nie ruhig. Mhm. Also mein Gehirn rennt eigentlich immer 20 Schritte vor, was für mich natürlich voll normal ist, aber trotzdem anstrengend. Mhm. Und es kostet mich einfach sehr viel Energie, Sachen zu machen, die für andere Leute vielleicht ganz normal oder einfach sind.
Ja.
Im Alltag. Also Hausaufgaben machen war grauenhaft. Mhm. Stillsitzen war furchtbar für mich. Oder auch zu versuchen, einfach nur da zu sitzen, während Leute durch ihre Sätze schleichen. Ich habe das, ich fand das grauenhaft. Das ist, wenn jemand mit mir redet, ich weiß noch, meine Schwester hatte einen Freund, der war sehr nett, aber er war furchtbar langsam. Mhm. Ein sehr ruhiger Mann, und ich habe den einfach überrollt. Mhm. Der kam bei mir nicht zu Wort. Der war zu langsam. Ich habe ihm seinen Satz beendet für ihn und dann habe ich seine Frage beantwortet. Aha. Und das finden viele Leute sehr anstrengend.
Ja.
Dann Tagträumereien. Ich finde es sehr schwer, engagiert zu bleiben oder mitzumachen, gerade im Unterricht, wenn ich es uninteressant finde.
Wenn es dann langweilig wird.
Und halt Zeit damit verbracht, mir Geschichten auszudenken in meinem Kopf, Bilder zu malen oder einfach aus dem Fenster zu schauen. Und das ist den Lehrern natürlich eher negativ aufgefallen. Aber auch diese Unruhe war
genau,
sehr...
Genau, das war, glaube ich, der erste Satz gerade von dir. Also mein Gehirn ist immer unterwegs, oder es ist so eine permanente Unruhe in dir. Und fühlt die sich denn blöd an? Oder könnte das auch ein neutraler Zustand, Gefühlszustand sein? Oder ist der damit verbunden, so dem Gefühl, wenn ich irgendwas erreiche, dann ist die Unruhe weg, also muss ich da jetzt hinkommen oder so? Also immer so ein Gefühl von, es ist was offen oder es muss was erreicht werden oder so.
Mal so, mal so. Also manchmal ist die Unruhe einfach, weil ich was geschafft bekommen muss. Und dann mache ich alles andere als das, was ich machen soll.
Ja.
Also ich kriege innerhalb von einem Tag, kann ich meine gesamte Wohnung deep cleanen und drei Bücher lesen, aber ich habe dann trotzdem nicht das Essay gemacht, geschrieben, was ich eigentlich machen wollte.
Ja.
Das ist dann immer noch offen und kriege dann nachts in mein Gehirn so, du hast das Essay immer noch nicht geschrieben.
Ja.
Und dann denke ich mir, ja, aber ich habe die ganze Wohnung geputzt, weil du dein Essay nicht schreiben wolltest. Mhm. Ja, nein.
Und dann fühlst du dich schlecht.
Ja.
Ja, also klagst dich an.
Ja, aber manchmal ist es tatsächlich auch einfach so eine Unruhe, die einfach unter der Haut sitzt, als hätte man, mein Papa hat das immer gut gesagt, ich habe einfach Hummeln im Hintern.
Mhm.
Also einfach dieses, ich kann nicht gut, ich kann nicht still sitzen, ich muss irgendwas machen.
Hast du auch eine besondere Hitze in dir? Oder also ist dir schnell sehr warm oder läufst du gern barfuß oder brauchst du wenig Jacken? Oder?
Ja, aber tatsächlich ist es eher so ein kribbeliges Gefühl im Brustbein.
Ah, okay.
Mhm. Ich bin auch ein bisschen kälteunempfindlicher als der Rest meiner Familie, würde ich behaupten.
Weil ich kenne viele neurodivergente Menschen, die, also das sehe ich ja, wie die in die Praxis kommen. Und das ist total schön, wenn Eltern, also jetzt gerade bei kleineren Kindern, wenn Eltern, sage ich mal, so ein bisschen besser verstehen und nicht immer an ihrem Kind dann rummachen, dann lassen sie die Kinder so zunehmend sein, wie sie sind. Mhm. Und dann kommen die oft, auch wenn es sehr kalt ist, zum Beispiel ohne Jacke oder kommen barfuß oder halt sehr dünn bekleidet. Und das finde ich sehr witzig, weil am Anfang kriege ich noch mit, wie sie dann immer gesagt, du musst was anziehen. Und die Kinder sagen, nee, mir ist warm. Und wenn wir dann ein paar Elterngespräche gehabt haben, dann, wenn es gut läuft, dann sagen sie, okay, ja, ich verstehe, dann aha, mein Kind kann das vielleicht wirklich selbst einschätzen. Mhm. Und die Erkältung kommt nicht von Kälte, sondern von Viren in der Regel. Und dann lassen sie die Kinder so laufen.
Aha. Ja, auf jeden Fall. Also, wobei Barfußlaufen gar nicht mein Ding ist. Das ist, das mache ich nur gerne zu Hause oder wenn da Gras ist oder Sand. Mhm. Aber so.
Gibt es für dich eine besondere so Sensorik? Waren so Sachen wie die Schildchen in den T-Shirts, Hosen, Stoffe sehr schlimm für dich?
Die musste ich immer rausreißen. Ja. Nicht rausschneiden, weil dann hast du ja immer noch dieses. Rausschneiden. Also rausschneiden ging, ich habe die immer rausgerissen. Mhm. Ist ja zum Leidwesen meiner Mutter. Aber tatsächlich, ich mag auch sehr gerne, das klingt jetzt witzig, aber ich trage unheimlich gerne Korsetts, weil die so schön eng am Körper sitzen. Und
ich dachte, das gibt so Halt vielleicht, ha?
Ja,
und genau. Und auch, es macht eine Grenze vielleicht.
Ja, wahrscheinlich, aber es ist einfach dieses fest eingeschlossen sein und diese Begrenzung sozusagen. Ja, also ich bin auch jemand, ich hasse Routinen, aber ich bin ein großer Freund von Routinen, sage ich immer. Sie einzuhalten ist ein Grauen, aber ich weiß, ich brauche sie und ich glaube, das ist wie so eine Einschränkung für meinen Körper. Die ist sehr angenehm, aber ich trage tatsächlich auch sehr gerne extrem lockere Klamotten, weil ich mag das Gefühl davon, wenn es um mein Körper so.
Also fließt. So irgendwie so beides dann. Mhm. Also mit Korsett sehr eng, begrenzt, haltgebend, stabil. Mhm. Und das andere ist dann fließend. Was ich sagen wollte, ich wollte über das, also das Neurodiversität wollte ich kurz ansprechen. Und das ist ja aus der Autismus-Spektrumsstörung-Ecke, also von Menschen, die das haben.
Viele Leute mit ADHS haben Autismus.
Genau, und da, also so quasi dieser Begriff der Neurodiversität ist ja so von Menschen entstanden, die man eingeordnet hat in das Autismus-Spektrumsstörung. Und das ist ja eigentlich der Versuch, nicht mehr so kategorisiert zu werden. Sondern irgendwie sich zu erheben, quasi über die Diagnose und auch klar zu machen, es gibt neurologische Vielfalt. Mhm. Und das ist eben nicht krank und gesund, sondern es ist einfach ein Teil der Normalität. Und es gibt nicht normal und gestört, sondern es gibt einfach ein breites Spektrum. Und,
dann kommt ja quasi dieses Wort. Spektrum ist ein Kreis und kein Strahl.
Ja. Und dann gibt es verschiedene Tortenstücke, ne? Vielleicht so, die da so mit drin sind, also die so da so reinfallen. Mhm. Und quasi bei der Neurodivergenz ist, also da geht es ja quasi dann so etwas von, spricht man so ein bisschen von der Abweichung im Gegensatz zum neurotypischen. Und da finde ich.
Ich glaube, ich kenne keine neurotypischen Leute, aber ja.
Nee, genau. Und ich glaube, da finde ich, kann man ADHS ebenso mit einsortieren, wie auch die LRS oder eben Autismus-Spektrum-Störung oder was haben wir noch? Dyspraxie, Dyskalkulie oder auch dieses Konstrukt der Hochsensibilität. Mhm. Ich finde das ganz spannend, Menschen da so ein bisschen zu empowern, dass das eben jetzt nicht irgendwie eine Krankheit ist, sondern ein Stück weit der Normalität, weil irgendwie 15-20% sind davon betroffen. Ich fände es nochmal spannend, nochmal von deiner Erfahrung zu hören. Du bist dann da in dieser Gruppe, deine Mama oder deine Eltern sind in der Elterngruppe.
Also mein Papa nicht, aber meine Mama.
Mhm. Und dann hast du Medikamente ausprobiert.
Mhm. Ich hatte Medikinet damals genommen. Mhm. Ich glaube, das war damals das meist benutzte bei Kindern in meinem Alter.
Früher fand ich, war sehr häufig so eine, also wie ich sie so mitbekommen habe, so ADHS-Therapie war oft so irgendwie, dass man denen was beibringt, irgendwie vielleicht Frustrationstoleranz, Impulsivität und so weiter so zu unterdrücken. Also eigentlich so ein im Sinne von streng dich mehr an, wie auch immer das gehen soll, aber bitte so. Mhm. Das war jetzt gar nicht so der Fall, sondern es war eher für dich so ein schönes, so ein Bereich von hier werde ich verstanden, hier darf ich sein, wie ich bin.
Ja, hundertprozentig. Das war das Besondere an Dr. P tatsächlich. Cool. Also auch die Therapiestunden solo mit ihm waren super, weil er einfach, er hat mir Fragen gestellt, warum ich auf bestimmte Art und Weise reagiere.
Ja.
Weil ich hatte extreme Wutprobleme jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin. Einfach nach dem, also inzwischen weiß ich das, als Kind wusste ich das natürlich nicht. Dieser Mask-Off-Moment, ich muss jetzt nicht mehr performen. Ich muss jetzt nicht mehr so tun, als wäre ich normal, in Anführungsstrichen.
Magst du das ganz kurz erklären, was überhaupt off? Das schon ohne off. Also was hast du in der Schule quasi so gemacht? Also wie hast du maskiert quasi? Also das bedeutet so, ich bin die normale,
Ich bin die normale Version meiner selbst. Ja, dieses, ich habe mir jeden Morgen im Spiegel vorgenommen, wirklich im Spiegel. Ich habe in den Spiegel geguckt, ich habe gesagt, Luise, heute bist du normal. Du unterbrichst nicht die ganze Zeit. Du redest nicht zu schnell. Du versuchst einfach mal nur zuzuhören. Du fällst niemandem ins Wort. Du bist heute einfach normal. Versuch doch einfach mal nur so weit zu lesen, wie der Lehrer sagt und nicht das gesamte Buch fertig zu lesen.
Und hast du dann aber gedacht, eigentlich bin ich unnormal? Oder hast du dann schon verstanden, nee, ich bin richtig?
Nein.
Anders, nee, unnormal.
Ich hab mich als falsch wahrgenommen. Aber tatsächlich meine gesamte Jugendzeit.
Das weil vielleicht einfach, als ganz kurzen Exkurs, jetzt bin ich so eine rein Plapperer. Das ist, glaube ich, das ist so ein Kernthema, finde ich, bei ADHS. Nämlich nicht das ADHS, sondern das wäre halt cool, wenn wir eine Welt hätten, die allen den Raum so bietet. Also eben jetzt sage ich mal besonders Schule, dass die Person eigentlich sein darf, wie sie ist.
Ja.
Und nicht eben maskieren muss. Aber durch diese harte Arbeit, dass man meint, man wäre falsch, man müsste sich richtig machen, dadurch entstehen ja oft, finde ich, sekundäre Erkrankungen wie Depression oder Angststörung oder
100%ig.
Essstörung. So. Genau, das war Exkurs vorbei.
Ja, also für mich war es auch nicht, diese anderen Kinder sind normal wie ich, sondern für mich war diese anderen Kinder sind genauso seltsam, also falsch in Anführungsstrichen wie ich. Das ist natürlich überhaupt nicht stimmt. Nichts ist falsch an mir. Ich bin vollkommen in Ordnung, so wie ich bin.
Ja.
Aber als Teenager gerade, das war grauen. Ich habe die Schule gehasst. Allein dieses Hinfahren morgens, es war zum. Ich habe jedes Mal ein Kloß im Hals gehabt, auf dem Weg zur Schule schon. Ich hatte mir das zwar vorgenommen, aber das Ding ist natürlich, du sitzt dann da und mein Gehirn rennt. Mein Gehirn rennt vor mir weg. Ich hatte auch extreme Schwierigkeiten mit Rechtschreibung, weil ich denke einfach schneller, als ich schreiben kann. Ich hab eine absolute Sauklaue. Die Hälfte meiner Wörter ist zur Hälfte ausgeschrieben und das andere Wort fängt schon mitten im anderen Wort an, einfach weil mein Gehirn vor meinen Fingern wegrennt.
Ja.
Und das heißt, ich habe zwar jeden Morgen da gestanden und ich habe mir gesagt, heute bist du normal, aus dem Fenster, sobald ich da war. Weil dann einfach dieser panische Versuch angefangen hat, gemocht zu werden. Ich möchte einfach, dass die anderen mich akzeptieren. Was kann ich jetzt sagen, dass sie mich mag? Was kann ich jetzt tun? Was ist jetzt die schlauste Reaktion auf das, was sie gerade gemacht hat? Darf ich jetzt mitlachen oder ist es im Moment, wo ich nicht mitlachen darf? Weil ich bin ja nicht Teil wirklich dieser Gruppe. Einfach mein ganzes Gehirn war den ganzen Tag so damit beschäftigt, zu versuchen, normal zu sein. Das hat kein Meter weit geklappt. Ich bin trotzdem Leuten ins Wort gefallen. Ich habe trotzdem viel zu schnell geredet. Ich habe trotzdem viel zu viel geredet. Ich bin trotzdem total komisch angekommen, weil ich Witze gemacht habe, die kein anderer verstanden hat. Ich bin natürlich trotzdem vom Thema zu Thema gesprungen.
Also du hast eigentlich maskiert und dann doch nicht maskiert, aber die
Energie. Also ich habe mich deutlich anders verhalten, als ich mich verhalten hätte, wenn ich normal
wenn
gewesen
nicht
wäre.
Hättest,
ich habe irgendwann einfach angefangen, einfach die Klappe zu halten in der Schule. Ich habe gar nicht mehr geredet. Aber es hat trotzdem nicht funktioniert, weil sobald irgendjemand versucht hat, mit mir zu reden, war ich dann so begeistert davon, dass es funktioniert hat, mein Stillsein und versuchen,
dass
sich normal
jetzt jemand
zu verhalten,
anspricht und so,
dass dann alle meine Leitungen wieder durchgebrannt sind und ich dann natürlich wieder voll raus gewesen bin, also voll aus dem Normalen, in Anführungsstrichen, raus gewesen bin. Ich bin immer nach Hause gekommen und ich hätte am liebsten schon den Heimweg über geheult, weil ich hatte schon wieder nicht hinbekommen, normal zu sein. Ich bin schon wieder zu viel gewesen. Ich war schon wieder zu laut, ich war zu viel, ich war zu schnell.
Ja.
Und ich habe mich im Spiegel angeguckt und habe gesagt, warum kannst du denn nicht einfach einen Tag, nur einen Tag mal normal sein? du nimmst doch sogar Medikamente. Du müsstest das, alle anderen bekommst doch auch hin. Mhm. Und das war einfach sehr anstrengend für mich. Und natürlich auch für meine Familie, weil meine Mama hat natürlich auch mitbekommen, dass
Konntest du darüber reden?
Ich hätte natürlich darüber reden können, aber habe ich nicht. Weil ich wollte einfach, keine Belastung sein. Ja, also ich meine, wenn du bekommst ja von deinen MitschülerInnen auch irgendwo vermittelt, dass du seltsam bist. Mhm. Ich hatte das letztens in einem Brief ganz gut, glaube ich, zusammengefasst. Es ist, du bist da und du tust dein Bestes, um normal zu sein. Aber du weißt eigentlich, du bist nicht normal. Alle um dich herum wissen, du bist nicht normal. Und alle verhalten sich, als wärst du nicht normal. Aber tun gleichzeitig so, als wärst du voll normal und als wäre alles in Ordnung. Aber es ist überhaupt nicht alles in Ordnung. Du bist einfach ein Alien in einem menschlichen Körper, der irgendwie versucht, sich menschenähnlich zu verhalten. Was funktioniert nicht. Und alle um dich herum wissen es, aber sie ignorieren es. Mhm. Also dieses Othering ist einfach sehr anstrengend gewesen. Und ja, also ich meine, manche Lehrer sind damit recht gut umgegangen. Ich hatte eine wahnsinnig tolle Englischlehrerin. Der war es absolut egal, dass ich ADHS hatte. Die hat nur interessiert, dass ich gut in Englisch gewesen bin.
Jetzt, wenn du so erzählst, sprichst du immer noch davon, dass du nicht normal bist. Würdest du sagen, dein Konzept ist aber anders? Aber das ist halt Sprache, die so...
Oh nein, ich habe gerade sozusagen das, was mein jüngeres
von damals
Ich... Genau,
noch.
Was mein jüngeres Ich gedacht hat. Also inzwischen ist so, wer ist normal? Was ist normal? Also wer definiert überhaupt normal? Warum ist normal erstrebenswert? Warum ist das wichtig?
Es ist doch
eigentlich viel wichtiger, dass ich nett bin, dass ich freundlich bin und dass ich mir Mühe gebe, auf andere Rücksicht zu nehmen. Und meine Hunde lieben mich so, wie ich bin. Meine Mutter liebt mich, wie ich bin. Meine Freunde lieben mich, wie ich bin. Warum muss ich mich in irgendeiner Weise dafür interessieren, was irgendwelche Leute von mir denken, die ja nicht mal versuchen, Dinge aus meiner Sicht zu sehen.
Ja, in dieser Diagnose, in dem Wort ist ja, finde ich, so ein bisschen so ein Wort drin, was, also die Aufmerksamkeitsdefizit.
Defizit-Hyperaktivitätssyndrom.
Genau. Und dieses Aufmerksamkeitsdefizit ist ja eigentlich falsch, weil es ist ja eigentlich kein Defizit, sondern ein zu viel. Also man kriegt ja eigentlich zu viel mit.
Absolut.
Und man hat dann, wenn ja, eher quasi eine Filterschwäche. Also dass alles so auf einen drauf geht und man kann das so nicht gar nicht so gut ordnen. Also man hat eher ein Defizit an Fokus. Man müsste sagen, keine Ahnung, ich kann das jetzt nicht so schnell.
Fokus, Defizit, Aktivitätsstörung,
genau. Ja, genau.
Das ist inzwischen bei uns fast noch Symptom.
Ja, es ist Störung. Aber das ist die Übersetzung aus dem Englischen. Da ist ja jede Erkrankung jetzt eine Störung halt. Und so. Das war jetzt eine Frage. Also du würdest das auch so sehen, dass du kein Defizit an Aufmerksamkeit hattest, sondern das eher ein, du kriegst alles mit. Überall.
Ich sag immer, ich bin total aufmerksam bei Sachen, die mich interessieren. Aber wenn halt etwas, ich habe Theater gespielt früher und ich konnte meinen Text, ich konnte den Text von allen anderen. Oh, ich kannte das gesamte Theaterstück innerhalb von einer Woche auswendig. Ich kann bis heute Seiten rezitieren aus Büchern, die ich als Kind gelesen habe, oder CDs. Ich kann innerhalb von einer Woche die neuen Lieder auf dem Taylor Swift-Album auswendig. Aber frag mich nach einer Matheformel, die ich in der Mittelstufe gelernt habe, und mein gesamtes Gehirn ist leer. Es ist einfach, ich finde, das ist sehr viel. Ich meine, was dem ADHS-Gehirn fehlt, ist ja Dopamin. Und da, wo kein Dopamin zu holen ist, darauf legt dieses Gehirn einfach keinen Wert. Und deswegen habe ich da Medikamente genommen, damit dieser Fokus eben funktioniert, unabhängig davon, ob ich davon Dopamin bekomme. Wenn ich jetzt ohne Medikamente versuche, etwas zu machen, was mich wirklich gar nicht interessiert, dann muss ich mir irgendwie eine Möglichkeit suchen, wie ich, obwohl ich das zum Heulen nochmal langweilig finde, irgendwie meinen Fokus darauf halte.
Und hast du da was so was gelernt oder was erfahren?
Glitzerstifte. Ich finde Glitzerstifte super. Ich liebe Glitzer.
Und dann bleibt dein
Fokus eher auf den Matheformeln.
Ah, okay.
Und tatsächlich, ich benutze auch sehr gerne Fidget Toys, weil ich finde das sehr, schaukel ja auch jetzt gerade in dem Stuhl und drehe diesen komischen Ball in meinen Fingern hin und her. Einfach, dass mein Gehirn noch etwas anderes hat. Also man sagt ja immer, Multitasking existiert gar nicht. Ich sage, doch, Multitasking existiert und funktioniert sehr gut, wenn man neurodivers ist, also auf die richtige Art, in Anführungsstrichen, neurodivers ist, weil ich kann hundertprozentig zwei oder drei Sachen gleichzeitig machen. Und zwar relativ gut. Ich brauche das manchmal sogar. Also wenn ich zum Beispiel Hausarbeiten schreibe, höre ich klassische Musik, gerne Ballett, ich liebe Schwansee. Einfach weil mein Gehirn dann gleichzeitig sich auf die verschiedenen, also die Unterschiede in den Tönen fokussiert. Also ich mag zum Beispiel auch gerne der Nussknacker.
Ja.
Weil ich finde, dass es wunderschön geschrieben ist. Es wunderschöne Musikstücke, die genug Unterschiede aufweisen, dass mein Gehirn im Hintergrund sich darauf konzentriert, aber mein Hauptfokus noch auf dem ist, was ich gerade schreibe.
Ja.
Ich kann zum Beispiel keine Musik hören mit Worten, außer ja, ja. Ich höre das schon super, super lange.
Hm. Aber ich habe das so verstanden, dass das Multitasking bedeuten würde, man macht zwei oder drei Sachen quasi mit derselben Aufmerksamkeit. Und das ist eben quasi belegt sehr, sehr schwierig. Und das, was du beschreibst, finde ich, ist, dass doch im Hintergrund die Musik dir, warum auch immer, irgendwas vielleicht in dir ordnet, dass du quasi diese Hauptaufgabe, die du tun willst und auf die du dich konzentrieren musst, dass du die besser tun kannst.
Das kann sein, aber ich kann tatsächlich auch gleichzeitig eine Hausarbeit schreiben über ein Thema und mich gleichzeitig in einer politischen Diskussion über ein komplett anderes Thema.
Okay, dann wäre das so, finde ich, treffender.
Ja. Also tatsächlich wird mir dann das Hausarbeitsschreiben sogar leichter, mein Gehirn kann dann eher die Sachen aus dem Hinterkopf hochholen, weil eh schon der Fokus ist auf dem Gespräch und dann kommt das eher aus meinem Hinterkopf raus, das, was ich beim Professor in der Vorlesung gehört habe.
Ja. Was hat dir denn geholfen oder wie ist es passiert, dass du von der Person, die sagt, ich bin falsch, ich funktioniere nicht richtig und das morgens sich im Spiegel immer gesagt hat, dahin gekommen bist zu, ich bin so, wie ich bin, richtig?
Das ist ganz lustig, weil lustigerweise ist das tatsächlich noch in der Mittelstufe passiert. Ich bin in der 8. Klasse sitzen geblieben. Und für mich war das am Anfang ein Weltuntergang, weil ich kannte ja nichts anderes. Und die Leute, mit denen ich bis dahin in der Klasse gewesen war, waren zwar, die haben mich zwar gemobbt, aber wenigstens kannte ich die. Und ich bin in diese Klasse gekommen und ich habe eine wundervolle Lehrerin bekommen. Und ich bin in eine Klasse gekommen, die ganz anders als meine vorherige Klasse einen extremen Klassenzusammenhalt hatte.
Okay.
Und ich hatte zum ersten Mal echte Freunde gehabt in dieser Klasse. Und da hat es angefangen, dieses... Ey, yo, vielleicht bist du einfach mit den falschen Leuten befreundet gewesen. Vielleicht bist du einfach gar nicht seltsam. Vielleicht bist du ja gar nicht abnormal. Beziehungsweise vielleicht bist du es, aber es ist eigentlich egal, weil es gibt viel wichtigere Qualitäten an dir, als still da zu sitzen und die ganze Zeit zuzuhören.
Ja.
Also es gibt ja so viel interessantere Dinge über dich, als ich. Keiner wird sich am Ende des Jahres daran erinnern, wie toll du still da gesessen hast und wie toll du deine Matheaufgaben gelöst hast. Es gibt so viel Wichtigeres.
Und da hast du dich auf den Weg gemacht, so dieses dich mehr zu mögen. Und
noch besser wurde es dann im Abitur, weil ich habe einen wirklich wundervollen Freundeskreis gefunden im Abitur. Ich bin bis heute mit einigen von denen befreundet. Wir sehen uns mindestens einmal mehr. Irgendwann wird es schwierig mit dem Treffen in einem gewissen Alter. Also wir arbeiten alle in unterschiedlichen Richtungen und keiner von uns hat hier Zeit für den anderen. Aber wir treffen uns tatsächlich trotzdem. Wir versuchen es mindestens einmal im Jahr zu schaffen. Und das sind einfach Freundschaften, die mir noch sehr viel bedeuten, einfach weil für die bin ich halt einfach ich.
Ja, ja.
Und das ist, für die war ich nie zu viel. Für die gab es bei mir nicht zu viel, weil ich einfach, ich bin halt ich.
Haben deine Eltern manchmal gesagt, wenn sie so in großer Not waren, du bist jetzt gerade zu viel?
Nee. Nicht einmal. Also meine Mama hat manchmal dann gesagt, Luise, ich brauche jetzt einen Moment.
Ja.
Das hier ist gerade zu viel. Aber ich habe mich für meine Eltern, also natürlich habe ich mich als Bürde wahrgenommen, aber das lag nicht daran, was meine Eltern, also wie meine Eltern gewesen sind. Das lag einfach daran, dass ich das aus der Schule mitgenommen habe, dieses Gefühl des zu viel Seins. Also
aber zum Beispiel sowas, hattest du quasi mehr Raum eingenommen als deine Schwester?
Ja, 100%.
Und genau, und was hast du zum Beispiel darüber gedacht? Oder wenn deine Mutter dann mal gesagt hat, naja, aber ich muss ihr jetzt auch mal zuhören oder ich brauche auch mal Zeit für sie. Oder deine Schwester gesagt hat, immer geht's um dich. Bei so Sachen, wie ging es dir damit?
Oh, das ist ein gutes Thema. Meine Schwester ist für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Meine Schwester ist meine beste Freundin, schon mein ganzes Leben lang. Und für mich ist meine Schwester wirklich, man kann gar nicht in Worte fassen, wie viel meine Schwester mir bedeutet. Wir haben 7 Jahre Altersunterschied, das ist eine Menge. Und ich weiß, dass es für sie manchmal schwer gewesen ist, mich als Schwester zu haben. Einfach weil viel Aufmerksamkeit auf mich gekommen ist. Also meine Schwester ist so das klassische, ich glaube, Glaskind nennt man das. Einfach meine Schwester musste funktionieren, weil ich habe nicht funktioniert. Für meine Schwester war es einfach manchmal schwierig, weil sie ist sehr intelligent, sie ist sehr gut in der Schule gewesen, sie ist beliebt gewesen und sie musste einfach immer perfekt sein. Sie musste immer funktionieren, sie musste immer stark sein. Sie ist immer diejenige gewesen, die mir aus der Patsche helfen musste, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Ich bin einfach froh, dass ich inzwischen was zurückgeben kann für all das, was sie für mich gemacht hat. Also meine Schwester ist immer diejenige gewesen, zu der ich am ehesten gegangen bin, wenn ich irgendwas hatte.
Ja.
Gott, jetzt soll ich nicht so heulen. Ich glaube, der Mensch, der für mich das meiste Verständnis hatte, ja, das war meine Schwester für mich.
Auch schön.
Und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Also ich habe wirklich eine ganz besondere große Schwester. Ich habe auch eine ganz besondere Mama, einen ganz besonderen Papa. Mhm. Und ich habe eine total tolle Cousine, mit der ich auch über alles reden kann. Also meine Cousine ist auch neurodivers, die auch, mit der ich mich ganz toll unterhalten kann. Meine Cousine ist schwarz. Und deswegen hat sie auch sehr viele negative Erfahrungen in der Schule gemacht. Mhm. Und das ist einfach jemand, mit dem ich sehr offen über negative Erfahrungen reden kann, der dann nicht diesen mitleidigen Blick bekommt, den viele bekommen, wenn man darüber redet. Wenn man darüber redet, wie beschissen Schule für einen gewesen ist.
Ja.
Ja. Das ist für mich auch einfach was sehr Besonderes. Und ganz besonders wichtig sind auch für mich meine Nichten. Leona und Lilou, beide. Und Leonas Grüße gehen raus. Ich liebe meine Nichten.
Deine Eltern manchmal dann aus einer Not heraus vielleicht gesagt haben, oh, jetzt ist es echt zu viel. Da sagtest du so schön nein.
Nö,
und
wirklich nie.
Hast jetzt nochmal so super geschildert, wie gut dir deine Schwester getan hat und tut. Ja.
Riesig. Ganz besonderer Mensch. Übrigens eine ganz tolle Lehrkraft auch. Also die ist sehr beliebt bei ihren Schülern auch, einfach weil sie versteht, was es bedeutet oder wie schwierig es für ein Kind sein kann, das alleine sich fühlt.
Ich kenne auch eine Lehrkraft, die, da war ich bei einem Gespräch dabei, bei einem Kind, was neurodivers ist und dann sagte die Lehrkraft, die auch also ganz neu war für das Kind, irgendwann mal, weißt du was, ich habe das auch, was du hast. Und ich kann das gut nachvollziehen und ich verstehe dich da so nicht in allem bestimmt, aber. Und das war auch ein Moment für mich, wo ich da so dabei gesessen habe. Da sind mir irgendwie fast so 2-3 Tränen runtergelaufen, weil das war so berührend, es war so schön für dieses Kind, dass diese Lehrkraft so authentisch und verletzlich sich zeigt und sagt: Hier, du bist normal. Ich kenne das auch. Und,
ein guter Lehrer kann so viel Schlechtes wettmachen. Also ich habe wirklich, ich hatte auch schwierige Lehrkräfte, aber ich hatte echt ein paar Lehrkräfte, die wirklich sehr viel rausgerissen haben mit ihrer Art, mit ihrer Freundlichkeit, mit ihrem Verständnis, mit ihrer Güte. Einfach mit der Art, wie sie Rücksicht genommen haben und die Sachen, die viele andere als negativ wahrgenommen haben oder als irgendwas, was man überwinden muss, die das anstattdessen als meine Stärke wahrgenommen haben. Was mir auch dabei geholfen hat, diese Sachen selber auch als Stärke zu lernen irgendwo. Also du kannst nicht wissen, dass etwas eine Stärke ist, wenn alles andere dir sagt, dass das falsch ist und dass du es ausmerzen musst. Aber so viele der Sachen, die ich kann, liegen auch einmal im ADHS. Also das ist, ADHS ist nicht nur eine Krankheit, die dir dein Leben schwer macht, sondern ADHS ist
nur eine Bürde irgendwie. Ne?
Ja, es ist etwas, das ich zu etwas Besonderem auch machen kann. Also wie gesagt, wie viele Leute schaffen es innerhalb von einer Woche, ein 2-stündiges Theaterstück auswendig zu lernen? Mit allen Textstellen von allen anderen.
Ich habe so ein Zitat von einem Kinder- und Jugendpsychiater, was mir sehr gefällt. Edward Hallowell. Ich lese es mal vor. Vielleicht, das trifft so ein bisschen das. Der Begriff ADHS bezeichnet eine Art, auf unserer Welt zu sein. ADHS ist weder ein vollkommenes Leiden noch ein reiner Vorteil. Sie umfasst eine ganze Vielfalt von Eigenschaften, die für einen ganz besonderen Geist spezifisch sind. Er trifft es so ganz gut irgendwie, weil ich das auch immer so ein bisschen schwierig finde, wenn dann, also ich höre das manchmal, dass dann Eltern sagen, du mit deiner Zauberkraft und so, und dann denke ich immer so, ja, man muss auch nicht zu klein und süß reden und aber ich verstehe auch, dass man auch die Stärken und Vorteile daraus auch betonen will.
Ja, also ich meine, alles kann auf seine Art eine Superkraft in Anführungsstrichen sein. Und das ist einfach, meine Mama hat irgendwann sehr gesagt, und du bist jemand, der einfach sehr viel Empathie empfindet für Leute. Und
das ist ein klassisches Merkmal.
Genau. Und einfach, du bist immer die Person, die als erstes zu jemandem geht, der sich schlecht fühlt. Und in den Momenten, auch wenn es dir normalerweise schwer fällt, kannst du so gut zuhören und einfach nur da sein.
Ja, absolut. Stärke oft, erlebe ich auch oft, ja.
Ja, und ich finde, das ist einfach, eine sehr schöne Qualität, die ich habe. Ich weiß, man sagt immer eigentlich,
kann halt manchmal, ist doch kein, du hast doch was beschrieben, was dich auszeichnet. Und ich wollte das auch bestärken und sagen, ja, ich kenne einige junge Menschen mit quasi dieser Diagnose, wo ich das so auch genauso erlebe. Und auch gleichzeitig aber auch erlebe, wie sehr sie eben auch drunter leiden, dass sie so stark mitfühlen und mitempfinden und das auch zu ihrem Leid machen. Und was ich daran auch, also was ich da auch sehr sehr spannend finde, dass ich auch einige kenne, die dann zum Beispiel kaum lesen können oder gucken können, weil, oder auch wenn es nur so, also das zum Beispiel in der Schule werden dann irgendwelche Filme geguckt vor Weihnachten und das kann wahnsinnig anstrengend sein für neurodivergente Gehirne, weil halt ein weiß ich nicht, 75% der Schülerinnen und Schüler, für die ist das halt irgendwie nichts Besonderes, diesen Film zu gucken.
Oh, der Barbie-Film.
Von anderen kenne ich dann, dass sie dann rausrennen müssen, weil sie sagen, ich ertrage es nicht mehr, es wird mir zu eng.
So Mensch sein ist sowas Besonderes eigentlich. Warum sich einschränken in seiner Menschlichkeit, also in der Art, wie man Mensch ist, nur weil es für andere dann leichter verpackt ist.
Ja.
Fand ich sehr cool.
Das ist ein toller Gedanke, ja. Wie kommt die Idee, dass wir uns immer so anpassen müssen?
Ja, aber was ist denn, wie schön ist Individualität, wenn wir alle gleich wären?
Ja, ja.
Also wie langweilig wäre die Welt?
Das suchen wir ja auch irgendwie.
Kunst, ja. Musik.
Ja, alle dieselbe Blume wären, wie langweilig, ja.
Stell dir mal vor, wir müssten alle die gleichen Lieder hören. Also grauenvoll. Ich höre ja nicht mal nur ein Genre von Musik. Also.
Wenn wir jetzt so zum Ende kommen, was würdest du sagen, was wünschst du dir von der Gesellschaft? Und wenn wir vielleicht nochmal so zurückgehen, vielleicht auch von Schule, von Uni in Bezug auf Neurodiversität, Neurodivergenz.
Mehr Geduld und mehr versuchen zu verstehen. Weil ich finde, man muss nicht alles wissen über ein Thema, um Verständnis aufzubringen für jemanden, der damit kämpft oder struggelt. Was mir sehr geholfen hat oder sehr geholfen hätte in vielen Situationen, wäre einfach die Zeit zu haben, durchzuatmen, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, was machen wir jetzt, damit das leichter wird?
Ja.
Und warum überfordert uns das gerade? Weil ganz häufig läuft mein Gehirn einfach mega über, wenn plötzlich zu viel auf einmal passiert. Da kann ich mich auf nichts mehr konzentrieren, es funktioniert für mich gar nichts mehr, ich komme weder vor noch zurück und dann explodiere ich und ich hasse das, weil ich bin eigentlich sehr ungerne wütend. Einfach auch, weil das so, ich habe dann überhaupt keine Kontrolle mehr über das, was ich denke und sage. Wenn passiert einfach so viel in meinem Kopf, dass alles einfach nur aus mir rauskommt. Und das ist sehr anstrengend und das ist auch kein schönes Gefühl, weil ich mich danach furchtbar.
Ja.
Weil ich auch dann häufig verletzende Sachen sage. Und ich würde mir dann einfach wünschen, dass man die Zeit sich nimmt, weil am Ende verkürzt es eigentlich das, was man am Ende sonst alles aufarbeiten muss nochmal. Sich die Geduld und die Zeit nimmt, tief Luft zu holen, einen Schritt zurückzugehen, zu sagen, okay, wir machen jetzt kurz Pause. Wir reden da später nochmal drüber. Ich verstehe, dass wir jetzt gerade einen Moment brauchen. Und ich finde diesen Moment, auch wenn alles hektisch ist und ich weiß, dass in der Schule alles immer schnell laufen muss, weil man eine begrenzte Zeit hat, diesen Moment sollte man sich immer unbedingt nehmen. Egal, ob man Elternteil ist, Lehrkraft ist oder auch Elternteil von einem Freund des Kindes.
Ja.
Weil, vertraut mir, auch wenn ihr es nicht denkt, das Kind bekommt mit, dass ihr es nicht mögt.
Ja.
Was würdest du als Psychologe dir von der Schule und der Gesellschaft wünschen?
Mir fällt auf, dass es oft in der Gesellschaft und auch zumindest in alter Schule sehr häufig so der Wunsch herrscht, dass alles gleich ist. Also vieles ist normiert. Wir sind ja auch in dieser ganzen Bewertungsschiene drin. Auch wenn es jetzt langsam Schulen gibt, die auch mal, was weiß ich, erst ab der 8. Klasse zum Beispiel Noten vergeben.
Tolles Prinzip übrigens.
Total, ja. Aber wir sind quasi immer noch wir leben in einer Gesellschaft, wo dann es ödet mich so hart an, so diese ganzen Begriffe jetzt dann zu verwenden, aber so dieses Leistungsgesellschaft und im Endeffekt ist es ja der Kapitalismus, der uns da immer weiter treibt in diesem System. Wir müssen besser sein und besser werden und uns absetzen von anderen und so weiter. Und da würde ich mir, in der Gesellschaft weiß ich nicht, wie das sich verändern soll. Ich könnte mir vorstellen, dass es eben gerade über Schule und Bildung verändert vielleicht. Und da würde ich mir Schulen wünschen, die davon abrücken, die den Mut haben zu sagen, wir geben Kindern, die es brauchen, auch Nischen und Ecken, wo sie sein dürfen und sie müssen nicht wie dann der Rest das so und so machen. Und das fängt bei so vielen Sachen schon an, finde ich, mit in so einer Klasse ist oft super viel Lärm. Ständig werden Gruppenarbeiten gemacht. Ich kenne von so vielen Kindern, ist es so grausam, quasi ohne Planung in eine Gruppenarbeit zu müssen und jetzt mit jemandem anderen zu arbeiten, wo man wieder auch so überflutet ist, weil der riecht anders, der redet anders und so weiter.
Wir zählen jetzt mal ab, in welche Gruppen wir kommen. Das Schlimmste schönste Satz der Welt.
Genau. Wie ist es in Pausen? Ist es dann, sind das nur Räume oder Steinwüsten, wo es unheimlich laut ist? Also wo gibt es Räume zum Runterkommen, Räume, wo es leise sein kann? Wie ist es im Sportunterricht mit Gestank, mit Lärm, mit Gerüchen?
Gibt es auch Bereiche, wo man, wenn man alleine ist, sich nicht furchtbar einsam fühlen
ja,
muss?
Ja, genau. Und eben, ich glaube, ich wünsche mir von Schule, dass so etwas gedacht wird. Und jetzt, ich formuliere es extra, ich weiß, dass es Schulen gibt, die so arbeiten. Aber im Großen und Ganzen würde ich mir das wünschen, dass wir davon wegkommen, alle miteinander zu vergleichen und alle müssen eine Norm erfüllen. Und weil dann geht ja quasi Beschämung und Selbstwertkonflikte los. So, also wie können wir Schule gestalten? Also mein Beispiel ist immer, irgendjemand, also jetzt irgendwie der Gabriel, der hat eine wahnsinnige Mathe-Begabung, der musste jetzt für eine Arbeit gar nicht lernen und schreibt eine 1. Und der Martin, dem fällt Mathe schwer, der hat irgendwie 8 Stunden hart gelernt und schreibt eine 3. Jetzt ist ja eigentlich, finde ich, die Leistung von Martin viel höher anzusehen, anzurechnen als die von Gabriel. Und wie kann man über
man
sowas ins Gespräch
nur,
kommen?
Man
und
sollte man, nicht nur bewerten, wie gut das man das Fach beherrscht, sondern wie man an das Ziel gekommen ist. Also ich hatte eine Lehrkraft, die tatsächlich auch bewertet hat, wie sehr du dich verbessert hast vom Anfang bis zum Ende.
Ja, zum Beispiel.
Und da habe ich deutlich besser abgeschnitten.
Ja.
Tatsächlich, zu deinem würde ich gerne noch sagen, ich finde, wir dürfen nicht mehr sagen, Schule ist nur Schule. Weil für Schule, Schulkinder, es ist einfach so, dass die Schule der Hauptlebensraum ist.
Ja.
Du bist 5 Tage die Woche den größten Teil deiner Zeit da. Du lernst da die meisten deiner Freunde kennen. Und ich fände es einfach schön, wenn Eltern sehen könnten, dass Schule nicht nur die Schule ist, sondern eben ein vollwertiger Lebensraum für eure Kinder ist, die ja da viel Zeit verbringen und negative Erfahrungen da können sehr viel bringen. ADHS bringt Herausforderungen mit sich, aber es bringt auch viele Stärken mit sich. Es ist okay, anders zu sein und ich selbst habe gelernt, meine Besonderheiten als Teil von mir zu akzeptieren und sie sogar als eine Stärke zu finden. Für mich selber. Falls du dich in dieser Folge wiedergefunden hast, kann ich dir nur sagen, du bist nicht alleine, du bist nicht unnormal, du bist okay, so wie du bist und du wirst irgendwann Leute finden, die dich genauso toll finden und lieb haben, wie du bist, auch wenn es dir jetzt gerade nicht so vorkommt.
Dann vielen Dank fürs Teilen deiner Einsichten und deines Lebens. Das hat mir viel Spaß gemacht und mich sehr bereichert. Vielen Dank dafür.
Ja, mich auch. Eine schöne Folge.
Ja, mach's gut.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.